Hüben und Drüben Spezial. Der Podcast für Sterbekultur und Sterbeheilkunde. Mit Franziska Hilmer und Claudia Kardinal. Im Gespräch mit einem Gast.
Hallo und schönen guten Tag. Wir sind zu dritt. Wir sind zu dritt, das heißt Franziska ist da, ich bin da und wir haben unseren Spezialgast, unser Special Guest, Michael Hagedorn.
Guten Tag, ihr Lieben. Vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass du bei uns bist.
Das hat natürlich eine ganz lange Geschichte, ne? Ich habe vor ein paar Wochen mit Michael zusammengesessen und dann haben wir über den Podcast geredet und dann habe ich gesagt, ja, wir haben jetzt fast die 100. Sendung. Sagt er, und macht ihr denn irgendwas bei der 100. Sendung? Und da habe ich gesagt, ich weiß nicht, solche Jubiläen, das ist für mich eigentlich immer nicht drin. Aber wir machen jetzt wirklich was. Wir haben richtig was vor mit Michael, denn das ist die 100. Sendung. Und Michael ist unser Spezialgast bei der 100. Sendung und das passt doch ganz doll, denn ich habe hier für was gesorgt, ne? Und zwar ich habe meinen Locher geleert. Und das ist alles das, was sozusagen an Konfetti da ist.
Genau, und eigentlich müsstest du dir das über den Kopf werfen, Claudia. Und die Idee ist natürlich entstanden, als ich hörte Konfetti im Kopf, dieser wunderbare Name. Da habe ich sofort zu Claudia gesagt, ja, dann kann der Mann, also wir kennen einander ja noch gar nicht, der Konfetti-Mann doch unsere 100. Sendung sein. Das passt doch wunderbar, Konfetti zum Jubiläum.
Was für eine Ehre. Ich freue mich sehr, hier bei euch zu sein.
Ja, sehr schön.
Genau, und dann sind wir natürlich beim Stichwort, finde ich, gleich als allererstes beim Stichwort Konfetti. Ich habe auch damals gedacht, als ich das mitbekommen habe, was du da mit Konfetti machst, habe ich gedacht, das ist da aber so ein schöner Titel. Mhm. Wunderschön. Michael, sag mal, magst du mal erzählen, wer du überhaupt bist?
Okay, dann hole ich doch mal ein bisschen aus.
Ja, mach mal.
Ich bin von Haus aus Fotograf. Das tue ich schon, seitdem ich zur Schule ging. Und es hat mir so das Fenster in die Welt geöffnet. Die Kamera war für mich wichtig, um nach draußen zu gehen. Die war eher ein sehr introvertierter Mensch. Und ich habe dann später für Magazine, für große Magazine die ganze Welt bereist, alle Kontinente, um dann irgendwann festzustellen, die spannendsten, schönsten Geschichten, die berührendsten Geschichten, die sind eigentlich hinter der Tür nebenan. So. So direkt bei uns um die Ecke oder direkt in der eigenen Familie oder eigenen Leben. Und habe dann begonnen, bis im näheren Umkreis mich zu orientieren. Und habe dann angefangen, auch offensichtlich aufgrund einer Affinität zu älteren Menschen, die ich irgendwie zu haben scheine, seitdem ich irgendwie in der Großfamilie aufgewachsen bin und sehr viel Zeit mit meinen Urgroßeltern verbracht habe. Habe ich begonnen, Fotos von älteren Menschen zu machen. Es kamen dann noch Aufträge von zum Beispiel Betreibern von Seniorenheimen. Ich habe unterschiedlichste Projekte mit denen umgesetzt und habe dann irgendwann gemerkt, okay, ich mache jetzt schon sehr viel im Bereich Alter. Jetzt sollte ich doch eigentlich auch mal was zum Thema Demenz machen. Das ist jetzt etwas über 20 Jahre her. So, und dachte, na ja, okay, es war eher so eine Kopfidee. Also die kam jetzt nicht aus dem Herzen heraus, weil es eben ein besonderer Wunsch von mir war, sondern es war eher so eine Kopfentscheidung. Hab dann irgendwie mich beworben um mein Stipendium, hab dann noch das Geld bekommen, um so eine Einstiegsfinanzierung zu haben. Es sollte ein Langzeitprojekt werden. Das hatte ich mir immerhin schon vorgenommen und das war wirklich sehr, ja, sehr gut vorausgedacht in gewisser Weise. Und dann habe ich jetzt dieses Geld und dachte, oh Gott, was machst du jetzt damit? Jetzt muss ich ja wirklich anfangen. So, ich hatte nämlich, das Ding war ja nämlich, mein Bild von Demenz und all den verschiedenen Formen wie Alzheimer war total geprägt damals von den üblichen Bildern, die so in den Medien von Demenz gezeichnet waren. Menschen mit Demenz wurden als leere Höhlen dargestellt. Es wurde ihnen die Persönlichkeit abgesprochen. Sie würden ihr Ich oder ihre Persönlichkeit verlieren und so weiter. Die Schlagzeilen und die entsprechenden Texte dazu waren grausam. So, und ich habe mich dann irgendwie orientiert was gibt es überhaupt für Angebote, was gibt es für alternative Projekte, die das Ganze ein bisschen anders sehen, und habe mich dann wirklich weit umgeschaut, musste erstmal eine Weile mitlaufen, hospitieren, nur zugucken. Und dann durfte ich irgendwann mal, also ziemlich genau vor 20 Jahren, fast auf den Tag genau vor 20 Jahren, zum ersten Mal die Kamera auch auspacken und den Menschen so begegnen in meiner Rolle als Fotograf, ein bisschen auch mehr so in Erscheinung treten, als nur aus der Ferne zu gucken. Und ich merkte sehr schnell, ach, das, was ich bisher so dachte und meinte zu wissen über Demenz, hat mit dem, was ich erlebe, nur zu einem kleinen Teil was zu tun. Vieles anderes, Schönes, Interessantes, teilweise auch Skurriles, wird auch total ausgeblendet. Und das hat sehr früh meinen Blick auf das ganze Thema verändert. Und seitdem, das war jetzt das Vorspiel zu der eigentlichen Geschichte, warum wir uns heute auch treffen. Seitdem, also seit 20 Jahren, habe ich mich oder fokussiere ich meine Arbeit auf das Thema Demenz. Ja. Und weil ihr es schon angesprochen habt, es war nicht lange danach, also nach einem sehr intensiven ersten Jahr, wo man ja erstmal so, ich sag mal, wo ich mich orientiert habe, durch ganz Deutschland gereist bin und weiter darüber hinaus, mir total tolle Projekte angeschaut habe, die mich sehr beeindruckt haben und berührt haben, hatte ich Anfang 2007 die Idee, Mensch, irgendwie möchte ich, dass das irgendwie in die Öffentlichkeit kommt. Aber nicht zwischen Buchdeckeln, wie so üblich ist, so üblich war, also in meinen Kreisen unter Fotografen. Weil die verstauben irgendwie, die Bücher, die stehen im Regal und keiner nimmt sie mehr in die Hand. Ich wollte in den öffentlichen Raum mit diesen Bildern. Nicht, weil ich meine Bilder für so wahnsinnig toll hielt, sondern weil die Botschaft dahinter so wichtig war. Und so entstand das war die Keimzelle der Idee zu Konfetti im Kopf, dieser wundervollen Aktion und Kampagne, später auch Verein. Und ja, so kam es zum Konfetti.
Ja, ich fand jetzt diesen Begriff Konfetti, also nicht nur den Begriff Konfetti jetzt passend für unsere 100. Sendung, sondern es gibt ja noch etwas, was die Demenzerkrankung mit dem Tod gemeinsam hat, nämlich die Tabuisierung, die dahinter steht. Es ist nämlich für viele, gerade auch, habe ich festgestellt, ich habe ja auch jahrelange Erfahrung in einer Seniorenresidenz sammeln können. Es wird ja nicht nur der Tod tabuisiert im Sinne, dass man eigentlich Angst vor ihm hat und lieber nicht drüber spricht. In der Annahme, dann kommt er vielleicht nicht, wenn man ihn ausblendet, sondern auch gleich dahinter kommt die Demenzerkrankung. Das ist etwas, was alte Menschen auf gar keinen Fall bekommen wollen, weil es für sie eine Schreckensvorstellung ist.
Was aber auch damit zu tun hat, dass wir diesem Begriff gleich auch wieder so dieses Label Krankheit geben. Also es wäre jetzt eine große Diskussion, die wir darüber führen könnten. Mhm. Es gibt interessante, kluge Menschen aus dem Bereich Demenz, die sagen, es ist für sie sei Demenz keine Krankheit, es ist eine andere Lebensform.
Das passt natürlich nicht in eine Gesellschaft, die so kopforientiert ist, wie wir es sind. Das heißt, wenn jemand sozusagen eine Persönlichkeit ist, aber der IQ ist nicht mehr ganz da, sozusagen, das können wir nicht ertragen, damit wissen wir gar nicht umzugehen.
Also sicher kann man diese Unterhaltung, die kann man wirklich sehr kontrovers führen. Und wir haben es natürlich auch mit ganz entscheidenden Veränderungen zu tun, die auch mit Defiziten auch einhergehen auf der einen Seite. Ich glaube auch, aber allerdings auf der anderen Seite, aufgrund meiner Lebenserfahrung, aber auch tiefen spirituellen Prägung, dass wir immer ein Ganzes sind, dass wenn etwas weniger wird, in dem Fall die Kognition, dass das kompensiert wird auf der anderen Seite durch eine andere Form von Emotionalität, für Berührbarkeit. Und dass wir dann unterm Strich ja nicht, also wenn man es mal ganz neutral betrachten würde, vielleicht ist ja unterm Strich gar nichts verloren im Sinne, oder gar nichts zu betrauern, vielleicht schon, dieser eine Aspekt, der weniger wird. Aber es kommt was Neues dazu. Also wir gewinnen auch und verlieren auch. Das mag jetzt wirklich sehr, vielleicht schon fast zynisch wirken für manche, die auch wirklich ganz hart am Struggeln sind mit diesem Thema Demenz. Mir ist es nur wichtig, auch eine Perspektive aufzuzeigen, dass es auch eine andere Betrachtung geben kann, ohne zu sagen, so ist es.
Ja, ja.
Man sagt ja immer, das Herz wird nicht dement. Das ist ja ein weit verbreiteter Spruch, der auch völlig richtig ist. Denn dass Menschen mit, ich mag nicht so gerne sagen, Menschen mit Demenz. Also für mich, ob es jetzt eine Erkrankung ist oder nicht, bleibt nochmal dahingestellt. Aber der Mensch als solche ist ja nicht dement. Also das ist ja sozusagen schon eine Abstempelung. Ja, der ist dement, der ist nicht dement. Sondern es ist, in meinen Augen, hat sich sozusagen der Verstand eigentlich wie schon verabschiedet. Ja, der ist schon mal rübergegangen über die Schwelle, wo der ganze Mensch ja dann seelisch, geistig auch noch mit hinterhergeht irgendwann. Aber das ist wie so ein verfrühtes sich verabschiedet haben von dem logischen Denken. Ja, dass man zum Beispiel auf die Toilette geht und nicht irgendwo in die Ecke pischert oder dass man, also bestimmte Dinge oder dass man seinen Ehepartner, das habe ich vielfach erlebt, eben nicht unbedingt mit schlimmen Begriffen betitelt. Also da kommen manchmal dann Dinge zum Vorschein, ja, die Menschen trauen sich ja in dieser Demenz Dinge zu sagen, die sie vielleicht ihr Leben lang haben sich auf die Zunge gebissen und haben ertragen, was weiß ich, von Ehemännern betrogen worden zu sein. Also diesen Fall habe ich tatsächlich nicht nur einmal erlebt. Und dann aber in dieser neuen Verfassung bricht es einfach sich Bahn. Also die Empörung und das, was sie eben in Wirklichkeit darüber denken und die Verletzung, die da mit im Seelischen einhergegangen ist.
Das bedeutet, unser ganzes anerzogenes höfisches Benehmen geht den Bach runter.
Juhu.
Richtig, und ja, kann man sagen, juhu, auf eine Art, ne? Weil es ist ja auch eine Befreiung. Und ja, ich finde das ganz schön, zu sagen, Konfetti im Kopf, das macht die Sache ja irgendwie, wie soll ich sagen, es macht sie amüsanter, ne, durch den Begriff, und es macht sie nahbarer, es macht sie spielerischer, es macht sie künstlerischer, es gibt ihnen irgendwie ein neues Bild. Es ist nicht so ein negatives, sondern wenn ich jetzt auch denke, ich habe auf dieser Konfetti im Kopf Homepage gesehen, da gibt's ja wunderschöne Fotos, die vermutlich alle von dir sind. Ja, das hat ja auch was Clowneskes. Ne? Da treten ja tatsächlich auch Clowns auf zum Teil, aber auch die Menschen sind ja nicht alle, manche gehen ja auch in eine aggressive Haltung, aber viele werden ja auch unglaublich zugänglich und liebevoll und lustig.
Sag mal, Michael, was ist weiter passiert mit Konfetti im Kopf?
Tja, darauf wollte ich jetzt gerade eingehen. Ich wusste nämlich nicht, dass wir heute überwiegend über oder so stark über Konfetti im Kopf sprechen.
Mal gucken.
Denn es ist leider so, dass wir vor einigen Monaten leider den Verein auflösen mussten. Mhm. Weil wir keine weitere finanzielle Perspektive mehr hatten. Was unserer schwierigen deutschen Förderlandschaft eben auch geschuldet ist. Mhm. Und das heißt aber nicht, dass dieses Projekt nicht weiterlebt. Also unter dem Namen, diesem Begriff wird es weitere Projekte geben. Ja. Pardon. Wir haben irgendwie 13 Jahre lang als Verein gearbeitet. Die Jahre davor eben waren wir noch nicht als Verein konsolidiert, aber da gab es eben auch schon große Kampagnen, die wir geführt haben. Und ich bin sehr stolz auf das, was wir gemacht haben. Das wird jetzt nicht einfach versickern, sondern es wird irgendwas Neues geben.
Erzähl mal, kannst du mal ein bisschen konkreter werden? Wie sieht's aus?
Wie es aktuell aussieht?
Ja. So, du hast ja gesagt, es wird da weitere Projekte geben. Erzähl mal. Denn das ist ja vielleicht auch für unsere HörerInnen ganz schön interessant.
Ich gebe mal kurzen Rückblick, was wir gemacht haben. Also wir haben große Städtekampagnen gemacht. Damit haben wir begonnen. Zuerst in Berlin 2009. Also waren im öffentlichen Raum, hatten eine sehr große Open-Air-Ausstellung. Überall auch riesengroße Bilder an den Wänden. Dort am Prenzlauer Berg. Der Hauptbahnhof war geflaggt mit lauter Plakaten von uns. Also es war wirklich sehr beeindruckend, dass wir damals auf die Beine stellen konnten, dank unserer Unterstützer. Und dann haben wir das in Hamburg gemacht, 2013. Es war noch, Anführungszeichen, größenwahnsinniger. So. Über 10 Tage ein riesengroßes Programm mit über 200 Programmpunkten. Ich bin bis heute der Überzeugung, das war das die größte Veranstaltung, die es zum Thema Demenz jemals gab bis heute. So. Es war wirklich, wirklich riesig groß. Und daraufhin entstanden oder währenddessen entstanden Ideen, so wie zum Beispiel zu unseren Konfetti-Cafés, also offene Begegnungsräume für Menschen mit und ohne Demenz, wo eben nicht groß drüber stand, Alzheimer-Café. Was ja auch wiederum eine Schwelle schafft. Nach dem Motto, ich gehe da nicht hin, weil da sind ja die Bekloppten. Das hört man ja immer wieder. Also auch von Frühbetroffenen, ne? Die sagen, nein, da gehe ich nicht hin. Da werde ich nicht gesehen werden. Nein, wir haben da eine ganz andere Art von Begegnungsräumen geschaffen, wie diese Konfetti-Cafés, also so wöchentliche Veranstaltungen, die wir gemacht haben, mit viel Musik, mit auch Clowns. Du hast es vorhin kurz angesprochen, Franziska. Unter anderem, ohne das Thema zu veräppeln oder die Menschen zu veräppeln, sondern es gibt ja solche und solche Clowns, die, mit denen wir zusammen gearbeitet haben. Ganz feine Menschen, die total sensibel auf feinste Schwingungen und so reagieren und ganz, ganz liebevoll mit den Menschen sind. Da geht es nicht um Klamauk. Und ein wunderschönes Projekt, das auch entstanden ist in dieser Zeit, eins meiner Lieblingsprojekte von Konfetti im Kopf, nennt sich die Konfetti-Klangräume. Da haben wir Menschen mit Demenz aus Senioreneinrichtungen eingeladen in einen großen Musikraum der Medical School in Hamburg. In Harburg sitzen die, um sich dort eben mit allen möglichen Musikinstrumenten ausprobieren zu können. Also ganz niedrigschwellig so. Und es endete meistens damit, diese Stunde jeweils, dass wir dann im Kreis zusammensaßen. Jeder hatte seine Trommel oder seine Djembe und sowas. Und wir haben dann einfach zusammen gejammt. Es war einfach großartig. Und der Professor Jan Sonntag, der ein ganz lieber Freund ist, auch Weggefährte über all die Jahre, der vielleicht bekannteste Musiktherapeut im Bereich Demenz, der und ich, wir haben dieses Konzept zusammen ausgearbeitet und finden das so wunderschön, dass wir es jetzt auch weiterführen werden. Das ist eins der Projekte, die jetzt über das Ende des Vereins hinausreichen. So. Und es wird weitere Ideen geben. Ich will dem noch ein bisschen Zeit geben, was genau das sein könnte. Aber meine Arbeit geht ja auch unvermindert weiter im Bereich Demenz.
Ja, ich habe das ja auch immer die ganzen Jahre verfolgt. Wir haben uns ja, weiß ich nicht wann, vor 20 Jahren oder sowas kennengelernt. Ne, das war, glaube ich, irgendwie in einer Zeitschrift, die heißt Bella. War das so?
Ich habe, glaube ich, genau damals einen Auftrag bekommen. Ich glaube, das muss schon 25 Jahre her sein.
25 Jahre.
Und genau. Dann ist eine Fotoreportage über dich zu machen.
Genau.
Und Text dazu zu schreiben über deine Arbeit in der Sterbeamtenakademie.
Und wir haben uns die ganzen Jahre nicht aus den Augen verloren. Das haben wir gut hingekriegt, ne?
Haben wir super hingekriegt, zumal ich ja auch bei dir eine Ausbildung begonnen hatte.
Auch. Genau, ganz genau. Weißt du, und gleichzeitig ist es ja so, dass ich denke, was du jetzt eben gesagt hast, ich habe dich ja, dich und deine Arbeit und deine Projekte, das habe ich ja mitkriegen können, auch über Newsletter, über Webseite und so weiter. Was haben denn die Menschen heute für eine Chance, diese Projekte weiter mitzubekommen?
Die Projekte, die ich mache?
Ja, die da sozusagen jetzt weiterhin in der Zukunft entstehen werden. Wie kommen denn Interessierte daran, wenn die sagen, das ist aber schön?
Die Konfetti im Kopf-Projekte meinst
genau.
du, ne?
Ja,
oder auch diese
Folgeprojekte.
Projekte, wie ich sie mache, auch. Du bist ja selbst auch beteiligt jetzt, Claudia. Ich mache jetzt mein inzwischen fünftes Demenz ist anders Online-Symposium, in dem ich also Interviews zeige, Video-Interviews mit Menschen mit Demenz, mit pflegenden Angehörigen, mit Expertinnen und Experten aus diesem Bereich, zu denen ich dich auch zähle. Und wir haben jetzt irgendwie vor einigen Wochen unser zweites Interview geführt. So, und das ist eine Veranstaltung, die mir ganz am Herzen liegt, weil sie einfach auch so unmittelbar ist. Ich besuche die Menschen vor Ort, statt sie irgendwie einfach über Zoom zu interviewen, was mir dann noch wichtiger ist, als diesen extra Weg noch zu gehen, weil ich sehe, das schafft noch eine ganz andere Nähe und Atmosphäre.
Auf jeden Fall. Ich bin da bis heute noch nicht ganz hundertprozentig klar darüber, wo direkt der Unterschied ist zwischen Präsenz oder online. Ich bin erstaunt, was online möglich ist und gleichzeitig, da ist irgendwas ist noch anders und ich habe es noch nicht, kann es noch nicht in Worte fassen. Ne? Also auf jeden Fall ist es so, dass wir jetzt hier in unser heutiges Gespräch sind wir reingesprungen, aber als du neulich bei mir gewesen bist, der hat ein ganzes Auto voller schwerer Taschen mit Equipment mitgebracht. Das Auto war knallevoll und es war schwer und das ist aber natürlich profimäßig. Ne? Das ist ja vielleicht, was wir jetzt hier machen zu dritt, das ist vielleicht nicht in dem Sinne profimäßig, weil wir haben es mit einem Fotografen zu tun.
Ja, das muss man natürlich dazu erwähnen. Das
ist vollkommen richtig. Ne?
Ja, toll, welche Möglichkeiten wir heute haben, ja. Auch technisch ja über ja. uns hier so zu begegnen, was so zu dritt gar nicht sonst möglich gewesen wäre. Ne?
Guck mal, Michael, wir haben ja unseren Podcast, Franziska und ich haben unseren Podcast Hüben und Drüben genannt. Und wir sind oftmals bei dem Punkt, dass wir sagen, wo ist denn eigentlich Hüben und Drüben? Es geht also nicht um die alte Zeit der sogenannten neuen Länder, DDR und BRD, darum geht's gar nicht, sondern Hüben und Drüben. Das heißt, wir sind hier und irgendwann haben wir unseren Körper verlassen, sind wir nicht mehr hier. Dann sind wir drüben oder wir sind jetzt drüben und dann Hüben. Und das ist ja im Grunde genommen alles ganz klar und offen. Mit deiner Erfahrung und mit deinem Händchen und deinem Herzen für Menschen, die älter werden und die auch eine Demenz entwickeln. Mit deiner Erfahrung, was würdest du sagen, wie gehen Menschen mit ihrem Abschied, der ihnen näher kommt, sowohl im Alter wie auch vielleicht mit einer demenziellen Erkrankung, wie gehen die mit dem Abschied um? Hast du da ein paar Ansätze für uns?
Franziska, du hast es ja vorhin schon benannt, es ist ein riesengroßes Tabuthema. Also zwei Tabuthemen kommen ja da zusammen, sozusagen. Man spricht ja auch von Demenz als dem Abschied auf Zeit oder Abschied in Raten, so. Weil ja schon im Prinzip absehbar ist, dass das Leben noch nicht mehr so lange weitergeht und wir es ja überwiegend auch mit Verlusten verbinden, so wie wir sterben, auch mit Verlust verbinden, wobei, aha, wenn wir wüssten, glaube ich, und also natürlich ist eine bewusste Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod, mit einer fortschreitenden Demenz natürlich eher schwierig auf einer kognitiven Ebene. Ich möchte gerne mal einen kleinen Gedankenschlenker machen. Ich wage ein bisschen so die Behauptung, dass die Demenz für viele Menschen sowas ist wie ein unbewusstes Ausstiegsszenario aus dem Leben. Dass sie einfach nicht mehr weiter wissen oder sich einfach total sowas von überfordert fühlen von dem Leben, dass sie und andere Menschen wählen dann vielleicht eine Krebsdiagnose aus oder, so, oder andere Dinge. Aber dass das so ein, ich nenne es mal Ausstiegsszenario ist, so, dessen sie sich nicht bewusst sind, aber so. Und ich weiß gar nicht, wo ich jetzt genau damit hin will. Das kann man natürlich sehr kontrovers diskutieren und das könnte auch vielleicht sogar zynisch wirken, aber es ist sehr liebevoll gemeint im Prinzip, weil ich auch ein sehr, ja, eher so ein weiches und warmes Verhältnis zu diesem Thema Tod habe. Ich glaube, wir müssen dieses Thema Tod ganz stark enttabuisieren, um auch das Thema Demenz auch enttabuisieren und entstauben zu können. So. Es wird ja beides fast in einem Atemzug genannt, also zumindest wenn man über Demenz spricht, denkt man auch den Tod irgendwie mit.
Also ich denke, dass man beide ja, wenn man von einem geistigen Aspekt ausgeht, also dass wir spirituelle Wesen, geistige Wesen sind als Menschen und dass es auch nach dem Tod noch sozusagen auf der anderen Seite weitergeht, dann kriegen wir sofort ein anderes Bild davon. Und dann kriegen wir nicht nur ein anderes Bild vom Tod, der eigentlich nur ein physischer ist, sondern wir bekommen eigentlich auch ein anderes Bild von der Demenz, weil, was ich vorhin schon einmal so ein bisschen vorpreschend gesagt habe und was du jetzt ja auch angesprochen hast, dass es wie ein vorzeitiges Exkarnieren ist, also dass sozusagen ein Teil schon mal vorausgeht, nämlich dieser Verstand, also dieser intellektuelle Zugang zur Welt und zu dem, was hier auf der Erde wir leben. Und möglicherweise, um sich seelisch etwas mehr ausbreiten zu können, also mehr empfinden zu können, mehr fühlen zu können. Denn das ist, wenn man Erfahrung hat mit Menschen mit demenzieller Einschränkung, sage ich jetzt mal, es ist alles immer so negativ, ne? Wenn man sagt Erkrankung, Einschränkung. Also es ist tatsächlich ein bisschen schwierig, dass, weil ich eben nicht so gerne von dementen Menschen spreche, aber vielleicht muss ich das nochmal neu denken. Also was ich sagen möchte, ist, dass Menschen, die häufig sehr vielleicht von ihren Gefühlen abgeschnitten waren im Leben und eher intellektuell kalt agierten, habe ich erlebt, die sind plötzlich total zugänglich geworden. Und also regelrecht berührbar. Oder es entstehen auch Situationen, wo sie dann doch irgendwie noch eine Empfindung dafür haben, dass sie etwas getan haben, was nicht gut war, und entschuldigen sich. Aber in einer so liebevollen und wirklich, also unglaublich, also da sind mir manchmal fast die Tränen gekommen in so einer Situation mit Menschen, die sonst wirklich knackenhart waren. Also die ich auch sozusagen Jahre zuvor schon kennengelernt hatte als Menschen, die wirklich sehr, sehr verletzend auch sein können. Und das kann sein, dass das sozusagen eine Ermöglichung sozusagen ist, ne? Dass es möglich wird, doch noch weich zu werden, die liebevolle Seite sozusagen leben zu können. Und insofern finde ich schon, ich will jetzt nicht so lange sprechen, aber das ist ein, also wenn wir die geistige Existenz des Menschen voraussetzen, dann wird da eben auch wieder ein Schuh draus, wie im Sterben auch mit der Demenz, dass die Demenz eben nicht etwas ist, was, also du hattest das ganz am Anfang mal formuliert als der Mensch als leere Hülle. Und das finde ich nun also vollkommen unzutreffend. Denn also ich kenne kaum berührbarere oder liebevollere Menschen als Menschen, die eben dementiell verändert sind. Das ist es vielleicht.
Ich meine, wir haben ja immer wieder darüber gesprochen, was wir für eine Gesellschaft, für eine verkopfte Gesellschaft sind. Und es hat vor ein paar Monaten war das vielleicht, oder war das vielleicht sogar ein paar Jahre schon, gab es einen Artikel im Spiegel, war das, einer, der es geschrieben hat, da eben halt darüber geschrieben hat, wir sollten unsere Entscheidungen niemals über den Bauch treffen, wir sollten immer nach den Regeln der KI gehen. Das heißt, Verstand im Allerhöchsten.
Der KI?
Wir sollten immer nur nach KI-Prinzipien Entscheidungen fällen. Und ich habe damals schon gedacht, was ist das für ein reduziertes Weltbild? Und ich glaube, da treffen wir uns auch. Ich meine, das ist ja das war mein letztes Buch, Die Insel der Vergesslichen. Und da treffen wir beide uns auch, glaube ich, mit unserer Vorstellung, Michael. Dass es eben halt heißt, das muss auch auf irgendeine Art und Weise ein bisschen geistig betrachtet werden, was es mit der Demenz auf sich hat und nicht nur medizinisch. Sondern da kommt im Grunde genommen noch was ganz anderes mit rein, sonst haben wir ein reduziertes Modell. Und ich habe nämlich die erstaunliche Erfahrung gemacht, wenn ich mit Menschen mit Demenz nicht irgendwie gesagt habe, wie viel ist die Rechenaufgabe und wie viel Vitamin C hast du heute zu dir genommen oder sowas, was ja alles über den Verstand geht. Wenn ich die Menschen gefragt habe, auch wenn die schon bettlägerig waren und eigentlich nicht mehr richtig wussten, welcher Tag ist und so weiter, wenn ich gesagt habe, fürchten sie irgendwas in der Zukunft, dann konnten die mir eine ganz klare, die haben mich angeguckt und haben mir eine ganz klare Antwort gegeben. Und das hat ja was mit den, wenn ich die Frage stelle, fürchtest du etwas für die Zukunft? Das hat ja was mit einer Emotion zu tun. Das hat ja was mit einem Zustand, mit einem Seinszustand zu tun. Und nicht nur mit dem Verstand. Und das ist etwas, was natürlich eben halt tabuisiert werden muss, weil wir mit unserem Verständnis gar nicht hinterher. Ne? Und das ist dann, Verständnis und Verstand sind ja zweierlei. Ne?
Ja, und Wissen und Weisheit sind ja auch sehr unterschiedliche Dinge.
Genau, ganz genau.
Also ich könnte jetzt an verschiedenen Punkten hier einsteigen, auf das, was ihr beide gesagt habt, weil es beides auch alles so wundervoll ist. Ich würde gerne, Franziska, auf das, was du gesagt hast, nochmal eingehen. Ich kann das total bestätigen. Also dass Menschen in vielen Fällen während ihrer fortlaufenden Demenz immer weiter emotional sich öffnen. Da gehen richtige Türen auf, Tore auf, sozusagen. Durch die, also, ja, und die Menschen mit Demenz, die laden dann auch ihre liebsten anderen Menschen, die vielleicht noch irgendwie verbittert sind von früher, weil derjenige früher irgendwie unnahbar war oder herrisch oder, ja, laden sie quasi indirekt ein, auch auf sie zuzugehen. Ich möchte eine kleine Geschichte erzählen, die mir da in Erinnerung geblieben ist, eine von vielen Geschichten, aber die ist so irgendwie schon krass schön und traurig zugleich. Ich habe mal eine ältere Dame fotografiert in einem Seniorenheim. Die hatte ein ganz liebevolles Verhältnis zu einem Kaninchen. Die hatte so ein Kaninchen zu Hause bei sich und sowas. Und es spielte mit dem und kuschelte mit dem und setzte es auch mal immer so auf den Rasen. Ich habe ein wunderschönes Foto gemacht, wie das Kaninchen vorne auf dem Rasen sitzt und sie liegt hinten auf dem Rasen und beobachtet dieses Kaninchen. So, und dann erfuhr ich von den Pflegenden da aus dieser Einrichtung, dass diese Frau, den Namen ich jetzt hier nicht nenne, aber dass sie irgendwie, dass ihr Sohn ein ganz schwieriges Verhältnis zu ihr hätte, schon immer so. Und dass es jetzt so sei, dass sie zum ersten Mal in ihrem Leben ein liebevolles Verhältnis, also ihre Liebe ausdrücken kann gegenüber einem Lebewesen in Gestalt dieses Kaninchens. Was ja eine wundervolle Sache ist, dass sie das erleben darf. So, was sie früher wohl total abgeschottet hat oder eben nicht zugelassen hat. Und zugleich, wenn der Sohn zu Besuch kommt, dann ist dieser Sohn eifersüchtig auf dieses Kaninchen. Weil sie halt dem Kaninchen gegenüber liebevoll ist. Dabei wäre es, also ich kenne die drei, sage ich jetzt mal, nicht gut genug, um das wirklich auch mit Sicherheit zu sagen, aber meine Vermutung aus all diesen Erfahrungen, die ich habe, ist, sie hat die Tür weit, weit aufgemacht, um emotional nahbar zu sein. Und es wäre jetzt an ihm, wenn er darum wüsste, dass es diese Möglichkeit gibt, auf sie zuzugehen, obwohl er weiß, früher hat sie ihn immer wieder zurückgestoßen, zurückgewiesen, hat ihn jahrzehntelang nicht in den Arm genommen, was ich auch an anderer Seite oft erlebt habe, bei Frauen wie Männern, dass er auf sie zugeht und dann werden Wunder, da können Wunder geschehen. Und das ist so heilsam.
Absolut.
Da ist so viel heilsames Potenzial in diesem Thema Demenz auch dran. Ich möchte es nicht verklären. Natürlich gibt es auch ganz krasse, harte Dinge, die damit zu tun haben. Aber es hat auch was sehr Katalytisches, Katalysierendes. So, es entstehen Dinge, es hat so was fast Alchemisches irgendwie so. Also, als braucht es diese Zutat Demenz, damit was passiert.
Ich muss jetzt an Walter Jens denken. Der ist ja bestimmt dir auch ein Begriff, der ja schwer dement geworden ist. Und ich habe seine Frau noch kennenlernen dürfen, weil wir überlegt hatten, sie einzuladen für einen Vortrag. Und dann war sie aber eben doch schon über 90 und hat es abgelehnt. Aber schön fand ich, dass viele Menschen ja auch so ein bisschen entsetzt waren darüber, was Walter Jens und so ein Philosoph, wie kann das sein und so, ne? Und sie hatte dazu, also der Sohn Tillmann ja auch, beide haben ja auch ein Buch zusammengeschrieben über den Vater, über die Demenzerkrankung. Und sie hatte da so eine schöne Haltung dazu. Sie fand, wieso kann denn nicht ein Mensch, der sein Leben lang die Dinge vor allen Dingen gedacht hat und aufgeschrieben, wieso soll der denn jetzt nicht plötzlich im Lebensmittelgeschäft die Waren ein- und wieder ausräumen und Freude daran haben? Also sie fand das einfach, ne, das hat eben mit unserem ganzen Wertesystem zu tun, wie du eben schon richtig sagtest, Claudia. Wir leben in einer Gesellschaft, die so unglaublich auch immer diesem Optimierungswahn sozusagen ja auch verfallen ist, dass alles eher sogar optimaler werden muss und der Abbau, ich nenne es jetzt wirklich bewusst auch Abbau, denn unser Leben auf der Erde ist nun mal begrenzt. Das heißt ja nicht, dass es auf der anderen Seite nicht ganz wesentlich weitergeht. Die Betonung liegt auf wesentlich. Aber dass hier ein Abbauprozess sozusagen vorliegt und dass auch ein Abbauprozess wichtige andere Elemente zur dann bereithalten kann, das wird eben wenig bedacht.
Ich habe mal ein Gespräch gehabt mit einer Schülerin von mir, die hat so einen schönen Begriff geprägt. Daraufhin habe ich dazu auch eine kleine Geschichte geschrieben. Und zwar hat die eine Frau begleitet, die durch eine schwere Erkrankung rein körperlich immer weniger wurde. Das heißt, sie hat auch in der Gesellschaft keine Rolle mehr gespielt. Sie ist immer zurückgezogener, immer kleiner geworden, immer weniger Gewicht gehabt, immer weniger mitgemischt, was unser Leben angeht. Und dann hat sie zu ihr gesagt, wenn sie gekommen ist und wie sie sozusagen ihr Gegenüber nochmal wieder kleiner geworden ist, hat sie gesagt, ach, deine Seelenflügel sind schon wieder ein bisschen gewachsen. Und das fand ich so schön, dass ich gesagt habe, das mache ich als Geschichte. Und ich bin der Frau sehr, sehr dankbar dafür. Aber darum geht es doch. Das heißt, im Grunde genommen, das ist doch für unsere Augen weniger.
Genau.
Aber das kann doch sein, dass das auf einer anderen Art und Weise viel mehr ist. Wir haben nicht kapiert. Ich glaube, ich habe von dem einen Bild schon mal unserer Sendung habe ich schon mal gesprochen. Aber wir sind mehr als nur unser Verstand.
Das ist ja, was Frida Kahlo so schön gesagt hat oder haben soll, dass wenn wir mit seelischen Augen den Menschen betrachten würden, dann hätten wir einen ganz anderen Begriff von Schönheit.
Und das bedeutet, ich weiß nicht, wir haben mal über dieses Bild von der Kutsche gesprochen. Wir haben nämlich unseren Körper, wir haben unser Gefühl, wir haben unseren Verstand und wir sind eine lebendige Seele auf Erdenreise. Und das, ich habe mir mal dann den Eindruck, dann, wenn für meine Verstandesaugen wird irgendetwas weniger, die Seelenflügel werden größer und vielleicht ist die Seele erkennbar. Nicht der IQ.
Ja, ich finde das total schön, was ihr gesagt habt. Ich würde gerne da nochmal einen Gedanken dazu teilen. Du sprachst von Abbau, Franziska, und ich sagte vorhin, dass ich glaube, dass wir immer ein Ganzes sind. Also wenn etwas weniger wird, abbaut, das zugleich etwas aufbaut.
Das meine ich ja. Hier baut es ab, genau. Aber in der geistigen Welt baut es sich auf. Also das sind eben die Seelenflügel, von denen Claudia
genau.
gerade spricht.
Die Seelenflügel, das ist ein wunderschönes Bild dafür. Aber ich glaube nicht erst, dass es aufbaut, während wir auf der anderen Seite sind, sondern das ist...
Nee, das kann ein gleichzeitiger Prozess sein.
Genau wie ich glaube, dass auch mit unserer Geburt die Seelenflügel immer kleiner werden.
Ganz genau.
Und der Abbau stattfindet, während das andere, was uns hier durchs Leben trägt und was wir hier tun müssen, an die Konventionen und Regeln und sowas, das wird dann immer mehr und unser Verstand wird immer stärker so. Und irgendwann ist es auch reversibel, dann läuft es andersrum. Bei vielen Menschen ist es in dem letzten Abschnitt des Lebens, in der Phase des Sterbens, vielleicht ein ganz kurzer Prozess. Aber bei Menschen mit Demenz ist es immer ein länger andauernder Prozess. Und ich finde, das hat auch was ganz, ganz Feines und das hat auch was sehr, sehr Schönes.
Absolut. Also es hat vor allen Dingen dann was sehr Schönes, wenn auch schön damit umgegangen wird. Und es wird eben häufig gar nicht gut damit umgegangen. Und das macht es dann sehr traurig für die Menschen, weil sie das eigentlich nicht entfalten können, diese Schönheit der Seele, die da eben lebt. Und
das ist das ganz. Ja, pardon.
Ach so. Ja, wenn so damit umgegangen wird, wie zum Beispiel war das Holland, die haben doch so ganze Städte auch für Menschen mit Demenz. War das? Ich wusste das mal, Claudia. Wir haben da ganz am Anfang unserer Podcast-Zeit mal drüber gesprochen.
Das sind diese Demenzdörfer.
Richtig, also wo sozusagen alles so eingerichtet wird, dass die Menschen da vollkommen frei sich bewegen können, alles tun und lassen können, wie sie mögen und überall nur darin unterstützt werden zu sein und
ja,
sich sozusagen auszuleben.
Das ist ein Thema, das man sehr, sehr kontrovers auch diskutieren kann.
Ob das so gut ist.
Weil es ja auch irgendwie total diesem Gedanken von Inklusion auch entgegenläuft.
Ja, stimmt.
Und also ich bin da total unentschieden. Ich finde beide Argumente richtig und gut und Ich wüsste nicht, was, wofür ich mich in manchen entscheiden würde, wenn ich mal in dieser Situation wäre und entscheiden könnte. Ich würde aber gerne auf diesen Aspekt eingehen, den du gerade genannt hast, der so entscheidend ist, nämlich wie dürfen wir sein, wenn wir eine Demenz haben? Wie ist das Umfeld? Wie reagiert das Umfeld? Fühlen wir uns damit gesehen und fühlen wir uns damit dabei begleitet? Oder geht es alles nur so darum, den Status quo aufrecht zu halten und nach außen irgendwie dann einen Anschein zu wahren? Und so, worauf ich hinaus will, ist, Menschen mit Demenz, mit einer zunehmenden Demenz, gerade im Alzheimer-Typ, die spiegeln ihr Umfeld immer mehr und eins zu eins. So, also wenn ich als pflegender Angehöriger total die ganze Zeit nur am Rumwirbeln bin und nervös bin und mich überfordert fühle und dem anderen irgendwie auch ständig korrigiere, das ist für beide Gift. Natürlich ist es jetzt leicht gesagt zu sagen, entspann dich ein bisschen als pflegender Angehöriger und nimmst alles leichter und so, dann spiegelt das der andere auch wieder. Das geht ja nicht auf Knopfdruck und auf Rezept, aber ich finde es wichtig, den Menschen das aufzuzeigen, dass ihre Geliebten, ihr geliebter Mensch mit einer Demenzdiagnose das eins zu eins zurückspiegelt. Und ich kenne also auch Paare, die ich besucht habe, wo ich wirklich mit einem ganz bedrückt auch wieder gefahren bin, weil ich merkte, der pflegende Partner, der drückt so viel Last auf den anderen, so. Und es könnte vielleicht viel leichter sein. Hm. Und manchmal ist es einfach auch nur ein bisschen Umdenken oder zu wissen, dass es auch eine andere Perspektive gibt.
Das ist ja im Umgang mit allen Wesen so, die ihre Seele in den Händen tragen. Das ist mit Kindern kein Unterschied. Hm. Und das ist mit einem Umgang mit, ich weiß das, Hunde können Angst riechen. Und das können Menschen mit Demenz auch und Kinder auch. Und das ist etwas, was wir verkennen, weil das ist, da sind wir wieder beim höfischen Benehmen, ne? Und das fällt flach.
Na, letztlich ist es eine Frage der Liebe. Ich habe eben diese Demenzdörfer da in Holland herbeigerufen und ich hatte da mal von einem gehört, das fand ich besonders liebevoll, wie das geführt war. Also damit will ich jetzt eigentlich auch nicht per se sagen, dass es wunderbar ist, wenn man denen sozusagen eine neue Realität da baut. Das finde ich auch eher umstritten. Ich glaube, worauf es wirklich ankommt an der Stelle, ist halt der liebevolle Umgang damit. Also du hast das ja jetzt auch ein paar Mal schon deutlich gemacht, Michael, und du sagst es auch, Claudia, die Seele in den Händen halten, ist auch ein wunderschönes Bild. Das ist eben etwas, was wir nicht unbedingt gewohnt sind im Umgang. Ja, viele Menschen haben schon Schwierigkeiten, Kinder großzuziehen. Und wenn man selber Eltern gehabt hat, die diese Liebe eigentlich nicht wirklich zeigen konnten und das Kind nicht zart erziehen konnten an der Stelle, dann ist das immer ja ein Weitergeben, das wissen wir ja, ne? Wir geben das dann Stückchen für Stückchen, bis es irgendwann aufgelöst ist sozusagen und die Liebe sich frei entfalten kann. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Paar zusammenlebt und der eine, sage ich jetzt mal, verabschiedet sich schon an dieser Stelle im intellektuellen Umgang miteinander, dann ist es für den anderen eben häufig ein Mitwachsen, wenn es ganz gut läuft, dass er lernt sozusagen auch seelischer zu sich zu verhalten und den anderen nicht permanent zu kritisieren und runterzudrücken. Oder es ist eine Qual, also wirklich ein qualvolles Miteinander. Das hattest du ja eben erwähnt, das habe ich auch tatsächlich zweimal ganz, ganz schlimm erlebt, dass da, wenn die Geduld nicht da ist, ne, im Umgang, Und die innere Toleranz, die Flexibilität, dann ist es tatsächlich qualvoll.
Mit dem, was du ja auch eben gesagt hast, Michael, das ist ja so leicht gesagt, ne? Sei mal schön ruhig. Reg dich doch nicht so auf. Mhm. Und zwar, es ist einfach unfassbar anstrengend, wie so ähnlich, es ist ja auch mit Kindern unfassbar anstrengend, ne? Ich habe immer meinen Kindern gesagt, bevor ihr eure Kinder schlagt, nimm den Toaster und schmeiß ihn an die Wand. Und das ist vielleicht eine gute Lösungsstrategie. Aber was du vorhin gesagt hast, ich fand das sehr schön, dieses Ganzsein und dass unsere Augen etwas nicht wahrnehmen. Dass wir sehen was nicht. Und ich habe jetzt das dritte Mal schon während des Gesprächs dran gedacht, Kaspar Hauser sagt vielleicht der ein oder anderen Person was. Das ist dieser Junge, der im Grunde genommen, ich glaube, der hatte nur ein Holzpferd und hat irgendwie Essen gekriegt und ist ganz alleine aufgewachsen, ohne jede Form von sozialem Kontakt. Und der ist in Nürnberg oder in Ansbach, da ist er praktisch gefunden worden, ist in die Gesellschaft eingeführt worden, ist dann relativ jung gestorben. Er war 16, als er praktisch in die menschliche Sozialisation reingekommen ist. Und sein Lehrer hat geschrieben, gesagt, er hat ihm Lesen, Schreiben, Rechnen beigebracht und der Kaspar Hauser war sehr gelehrig. Und je mehr er vom Lesen, Schreiben, Rechnen konnte, umso mehr sind seine übersinnlichen Fähigkeiten zurückgegangen. Und das ist das.
Das ist ja das, was eben auch schon mal so anklang, dass das eben bei Kindern ja auch so ist, ja, je schneller und rationaler man das Kind in die Welt führt, also je weniger man das Traumleben des Kindes anregt, also das träumende Element sozusagen, man kann sich auch in die Welt hineinträumen und ganz viel spielen und fantasievoll sein und so. Und eben nicht sofort lernen, was hier die Regeln sind und das wissenschaftliche Denken sozusagen einzuführen. Je langsamer dieser Prozess geht, desto mehr erhält sich ein Kind eben dieses Bewusstsein. Du hast es ja eben auch erwähnt, dass es zu beiden Seiten denkbar ist. Das hat ja Novalis, das habe ich hier schon oft zitiert in unserem Podcast, den Gedanken, hat er so schön gesagt, indem er gesagt hat, wird ein Mensch geboren, stirbt ein Geist. Und stirbt ein Mensch, wird ein Geist geboren. Also das sozusagen, ne, wir tragen das mit uns hier auf die Erde und man kann denken, dass es schön ist, dass es so lange wie möglich diese hellsichtige oder hellfühlige Geist, dass der so lange wie möglich bei uns bleibt. Oder wie auch immer, was man nun gut findet, aber auf jeden Fall wird der nach und nach weniger, je mehr wir hier irdisch werden und uns mit dem Materiellen verbinden. Und diese Seelenflügel von Claudia benannten, die wachsen uns eben wieder und wir strecken uns langsam wieder in diese Geistgeburt hinein, wenn wir sterben.
Es ist so interessant in dem Kontext, den wir jetzt gerade ja geöffnet haben, dass es oft als despektierlich verstanden wird, kommentiert wird, wenn wir Menschen mit einer fortgeschrittenen Demenz mit Kindern vergleichen.
Mhm. Ja, wird es.
Auf der einen Seite stimmt das natürlich, weil ein gelebtes Leben dazwischen liegt. So. Mhm. Auf der anderen Seite ist da viel Ähnlichkeit in der Art und Weise, wie sie mit dem Leben umgehen. Und deswegen funktioniert es auch so wundervoll, wenn die zusammenkommen. Ja. Kleine Kinder, also ich sag mal so unter Schulalter, mit Menschen mit der fortgeschrittenen Demenz, das ist eine magische Kombi. So. Und unser Vorbehalt, was diesen Vergleich angeht, der fußt ja meiner Meinung nach auch darin, dass wir glauben, unsere Kinder kommen als ungeschriebene Blätter auf die Welt. Mhm. Was ja völliger Bullshit ist, ja. Das mal so zu sagen. Meine beiden Töchter, die ich habe, die waren schon im Mutterleib komplett unterschiedlich.
Exakt.
Kommen als Persönlichkeiten auf die Welt und wir glauben, wir müssten ihnen was beibringen. Okay, und das ist ja auch legitim, um hier in diesem Leben zu bestehen, das wir hier erfahren dürfen. Aber gleichzeitig geben sie uns so unglaublich viel mit. So. Und wir schnallen es aber nicht als Erwachsene, weil wir nicht auf dieser Welle, auf der gleichen Welle schwingen, wie die Seelenflügel schwingen. Ja, das ist total, also wirklich spannende Themen.
Ja. Das heißt, wir sind im Grunde genommen verschroben, weil wir nicht mehr das sind, was wir sind. Sondern also wir denken, wir müssten was darstellen. Und darum geht's nicht. Das heißt, spätestens dann, wenn sozusagen der Abschied real wird, ob du den nun verstandesmäßig mitgehen können oder nicht, das ist ja egal, ne? Oder emotional oder so. Das ist vollkommen egal. Irgendwann sind wir das, was wir sind. Und dann werden wir, das ist ja immer meine große Kritik daran, dass in dem Moment, dann werden wir als Gesellschaft eigentlich nett. Vorher nicht. wer vorher nicht richtig auf der Welle des Darstellens mitschwingt oder sowas, die sind eigentlich im Grunde genommen weniger wert. Aber wenn jemand austherapiert irgendwo ist, dann sind wir nett.
Da fällt mir gerade meine Oma ein, die ein sehr eher zynischer, unzufriedener Mensch war. Und die uns, ich hab auch jahrelang bei ihr gelebt und wir sind da auch mit aufgewachsen, mein Bruder und ich. Und die sagte, ich sagte gerne mal, wenn wir ja nicht so richtig so gespurt haben und so richtig konform waren, mach einen Menschen aus dir. Da zuckte man immer so zusammen und dachte, ja, okay, was heißt denn eigentlich so Mensch sein, Mensch werden? Also eigentlich, um nochmal zurückzukommen zu dem schöneren Teil dieses Themas, ich glaube, und das, ich werde auch nicht müde, das zu betonen, ich glaube, dass wir mit einer fortschreitenden Demenz eben nicht weniger Persönlichkeit haben, sondern dass wir immer unserem eigenen Wesen näher kommen, mit dem, dass die ganzen Konventionen, die ganzen Labels und Rollen wegfallen. So. Wir sind ja eigentlich, wir sind Mensch und wir kriegen lauter Labels aufgepappt im Laufe des Lebens, fängt dann schon im Kleinkindalter an und erkennen uns gar nicht wieder eigentlich im Spiegel. Und wenn diese Labels alle verschwinden dürfen, weil Menschen mit Demenz einfach auch anders sind und unkonventionell und absolut ehrlich, dann kommt der wahre Mensch eigentlich eher mehr zum Vorschein. Und das feiere ich in gewisser Weise. Wie gesagt, ohne jetzt auch dieses Thema Demenz jetzt verharmlosen zu wollen, natürlich auch. Das möchte ich immer da auch dabei betonen. Aber es liegt so viel Chance drin und so viel Schönes.
Ja. Das hast du so wunderschön gesagt. Und das, was können wir dazu tun, dass wir das im Leben lernen?
Ich glaube, dann gäbe es viel weniger Fälle von Demenz, wenn wir es im Leben lernten.
Weißt du was? Ich bin genau deiner Meinung. Ich bin genau deiner Meinung. Das heißt, so je mehr wir uns verdrehen müssen. Ich habe eben so dran gedacht, ich habe einen jungen Mann begleitet, der war 22, glaube ich, als er gestorben ist. Und der hat mir so erzählt, schon als er in der Schule war, da hat er die Haltung gehabt, dass er irgendwas sollte er machen und dann hat er tatsächlich sowas gedacht und auch gesagt, dafür bin ich hier nicht angetreten. Nein. Das heißt, er hat dann irgendwann vor seinem Tod mir gesagt, er hätte so gerne viel mehr davon gehabt, dass er etwas darf, anstatt dass er ununterbrochen etwas soll. Und das ist, glaube ich, das, wo wir sagen können, die Seele in den Händen halten.
Also ich stimme euch da auch zu. Ich denke auch, dass es dann weniger Demenz gäbe. Ich weiß nur nicht genau, wie es sich mit der neuen Form der Demenz verhält, die da, denke ich, auf uns zukommt. Das ist nämlich eine digitale Demenz. Also da bin ich tatsächlich nicht sicher, wie sich das verhält. Denn dieses permanente Gucken auf Bildschirme und dieses Swipen von kurzen Videos zum nächsten, von einem kurzen zum nächsten, macht ja etwas mit unserem Gehirn. Und das ist für mich dann sozusagen kein, ja, wie soll ich sagen, hat nicht unbedingt diesen seelischen Aspekt der Abspaltung, die vielleicht auch in der Demenzform vorliegt, so wie sie jetzt vielfach gelebt wird, dass bestimmte Seelenanteile eben einfach ausgegrenzt werden mussten oder abgespalten und auch nicht sich nicht wieder einfinden können und dass man dann sozusagen zu einem ja Zustand kommt, wo man vielleicht diesen Geist schon mal früher verabschiedet, das haben wir ja nun schon vielfach erklärt, um eben seelischer und emotionaler, gefühlvoller leben zu können. Das ist ja bei der digitalen Demenz einfach nochmal was ganz anderes, dass man eben in eine Röhre guckt sozusagen, die süchtig machend ist. Also man wird gezogen, ja, in dieses Internet hinein. Das ist ja nun mal einfach eine Tatsache, dass man regelrecht verschluckt wird. Statt eben, wenn man sich jetzt in die geistige Welt richtet, dann ist es ja eher ein, ich führe mich da ein, ja, als wenn ich meditiere oder bete oder mich sozusagen geistig wende in diese Richtung. Deswegen, wie seht ihr das denn, wenn diese digitale Demenz um sich greift? Was ist das denn? Wie kann man denn damit umgehen?
Ich glaube, das ist, ich habe so, eben als du angefangen hast, habe ich daran gedacht, Michael, du hast von der Frau erzählt mit dem Kaninchen. Ich glaube, das Wesentliche ist, dass wir nicht nur Kaninchen angucken, sondern mal streicheln. Und das ist eine Form von sinnlichem Erleben, was das ist der Unterschied zwischen Online und Präsenz. Das ist eine Sinnlichkeit, die nicht dabei ist. Und ich wahrscheinlich wäre das so, wenn ich jetzt Michael oder dir über die Haare streiche, die fühlen sich unterschiedlich an. Hm. Das kann ich aber nur denken momentan.
Ich weiß schon, was du meinst. Das ist ja so mit Kindern, ne, die irgendwie auf dem iPad so Tiere durchwischen, Kühe und Schafe und Pferde, anstatt auf der Kuhweide mal wirklich eine Kuh vor sich, also ein Kälbchen vor sich zu haben und zu spüren, was es bedeutet, wenn das Kälbchen an meiner Hand saugt. Das haben meine Kinder früher immer so gerne gemacht, den Kälbchen ihre Hand ins Maul gesteckt. Also zu riechen, ne? Und diese ganze sinnliche Wahrnehmung der Kühe, das ist ja für viele Kinder heute, denen entgeht diese sinnliche Wahrnehmung.
Genau, und wenn du keine Beziehung mehr eingehst, dann fehlt ein ganz wesentlicher Teil. Das heißt, dann kannst du im Grunde genommen vielleicht eine Sexpuppe haben, gibt's ja alles zu bestellen heute und so weiter. Und dann kannst du nicht etwas fehlt dann, es gibt ein bestimmtes Erleben, was fehlt. Ich habe nämlich neulich gerade eine so schöne Liebeserklärung eines Mannes an seine neue Freundin gehört, dass der zu ihr gesagt hat, ach, ist das schön, ich kann dich sogar riechen. Und wie schön, dass wir uns riechen mögen. Und das zum Beispiel, genau das Ding, das fällt ja flach. Und das wird bei der digitalen Demenz passieren. Wir können nur sozusagen, wir können nicht mehr den Eisbecher essen, wenn wir ihn nur sehen können. Das heißt, das ist ja immer das, wo ich sage, wenn ich die Leben heißt, dass ich mit der Nahrung, die ich aufnehme, nehme ich die Außenwelt in mich auf und ich muss sie zu mir selber machen. Also aus dem Joghurt Eiweiß muss Claudia Cardinal Eiweiß werden, sonst gibt's eine Abstoßreaktion. Und in dem Moment, in dem ich nicht mehr die Außenwelt in mich aufnehme und nicht mehr zu mir selber mache, bin ich abgetrennt. Und das passiert mit all dem, mit dem Streicheln vom Kaninchen, mit der Nahrungsaufnahme, mit den, hab ich die Bilder, die ich gesehen habe, habe ich sie in mir aufgenommen, ja oder nein? Dazu brauche ich Seelenaugen. Und ich habe vorhin schon mal dran gedacht, Michael, ich habe ja viele Fotos von dir gesehen. Das heißt, du hast einen anderen Blick als ich, weil ich kann solche Fotos nicht machen. Du siehst was anderes. Und das holst du sogar noch raus. Und das heißt im Grunde genommen auch, die Außenwelt aufnehmen, um sie zu dir selber zu machen. Ich glaube, Franziska, das machst du mit deiner Kunst.
Es war übrigens so vor etwa 180 Jahren, dass die Fotografie verteufelt wurde als Teufelszeug. Da wurde Zeit eingefroren.
Ja.
Da wurde damals genauso, natürlich gab es jetzt nicht die Massenmedien und sowas, wie sie heute gibt, was? Aber da wurde genauso darüber orakelt, dass das jetzt das Ende des Abendlandes sei und irgendwie die Welt irgendwie jetzt irgendwie, was weiß ich, kollabiert, weil irgendwie Menschen Dinge auf damals Glasplatten festhalten von der Realität und als ob damit das Universum in sich kollabiert, weil wir die Zeit irgendwie anhalten oder sowas. Also es gab die kuriosesten Geschichten. Und worauf ich hinaus will, also die Geschichte mit der digitalen Demenz, darüber könnte man jetzt ja sehr intensiv, darauf könnte man sehr intensiv einsteigen. Das wäre ja ein eigenes Thema für sich in gewisser Weise. Aber mein Leben ist davon geprägt, dass ich ein so tiefes Urvertrauen darin habe, dass das Leben es gut mit mir meint, mit uns Menschen, dass ich mir das nicht dadurch verderbe, indem ich Ängsten folge oder Ängste irgendwie in mir auch schüre, sowas. Ich sehe diese Themen, aber ich gebe ihnen nicht mehr Beachtung, als sie unbedingt verdienen. Und alles, was wir was in der heutigen Zeit passiert, hat auch wiederum eine Kehrseite, die auch positiv sein kann. Wofür die Menschen sich nur entscheiden, ob sie den ganzen Tag vorm Handy irgendwie sitzen wollen und swipen wollen, mag ihre eigene Entscheidung sein. Aber ich glaube ganz fest daran, dass wir alle auf einem guten, als Gesellschaft auf einem guten Weg sind. Und wie immer sich das äußert. Das mag jetzt naiv optimistisch klingen, aber es ist so tief in mir, dass es da irgendwie kein, dass das unerschütterlich ist.
Ja, ich teile das tatsächlich. Obwohl es gerade in der jetzigen Zeit tatsächlich für viele Menschen ein völlig absurder Gedanke ist.
Wo wir aber so ich glaube, wir können uns, diese positive Zukunft eigentlich nur dadurch selber vermasseln, indem wir ständig darüber nachdenken, was alles schiefgehen könnte. Auch in Bezug auf KI. So. Die KI wird so, kann so viel Wundervolles bewirken, wenn wir sie in guten Händen wissen. Und wenn wir uns nur darauf fokussieren, was es alles Schlechtes geben könnte, dann verstärken wir eben genau das rein energetisch. Aber das ist jetzt eine ganz große andere Diskussion. Aber danke, dass du es angesprochen hast, ja.
Ich habe eine relativ junge Sterbeamme ausgebildet und die kennt sich sogar noch ein bisschen mit TikTok aus. Das heißt, sie hat ganz viel zum Thema Social Media gemacht und so weiter. Und da möchte ich jetzt, dass sie noch in diesem Jahr, also richtig für alle Interessierten, weil ich glaube, diejenigen, die sich noch nicht richtig oder die nicht vielleicht sich nicht so viel mit Social Media auskennen, ich glaube, wir müssen da mehr Informationen drüber haben. Wie kann ich damit umgehen? Wie kann ich damit ethisch umgehen? Wie kann ich damit umgehen, ohne dass ich die Gefahren, die da drin stecken, einfach negiere? Und wie kann ich damit umgehen, ohne es gleich zu verteufeln? Wie kann ich das, ne? Wie kann da ein Umgang stattfinden? Das heißt, das wird irgendwann demnächst in diesen nächsten Monaten stattfinden. Weil das einfach ein wichtiges Thema ist, um das wir nicht drum rumkommen. Genauso wie wir die Fotografie nicht stoppen können oder als du das vorhin gesagt hast mit der Fotografie, die Zeit auf Glasplatten zu bannen. Ich weiß nicht, ich glaube, als die Lokomotiven aufgekommen sind, da war das auch das Gespräch. Da hieß, ein menschlicher Organismus ist nicht in der Lage, Geschwindigkeiten über 30 km/h aushalten zu können. Komisch, ne? Wir sind doch ganz schön anpassungsfähig irgendwie, ne?
Ja, und vor 500 Jahren gab es einen Buchdruck. Oje, oje, das war ja damals.
Stimmt, das Teufelzeug.
Undenkbar, so, ne?
Spannend, oder?
Na, wir haben eigentlich schon fast alles durch inzwischen, ne?
Ja.
Und es gibt da sehr interessante auch Beobachtungen. Meine spirituelle Lehrerin hat mal gesagt, ich kann jetzt nicht genau mit Zahlen aufwarten, aber sowas, aber dass unsere Entwicklung als Menschheit aus einer spirituellen Ebene auch energetisch, dass die immer einhergeht mit bestimmten technologischen Entwicklungen. Dass das sich das immer spiegelt. Wir, also in Zeiten jetzt, wo wir immer mehr auch über Transzendentes nachdenken und über Vergeistigung und sowas, wir haben jetzt das Pendant mit dieser Cloud, dass wir alles in die Cloud geben können und so. Es ist alles, also es ist die Entwicklung des Computers damals oder des ersten Personal Computers in den 80er Jahren und alle möglichen Dinge, die gingen immer einher mit ganz bestimmten wichtigen Wendepunkten, auch in unserer seelisch-geistigen Entwicklung als Menschheit. Und das finde ich total spannend, da mal genauer hinzugucken, aber das wäre jetzt ein eigenes Thema.
Wo du gerade von Transzendenz sprichst. Ich habe eben was ganz Spannendes beobachtet.
Ich habe es auch gesehen.
Ich habe nichts. Ich habe meine Arme so. Und dann ist plötzlich so eine kleine Hand, die so der Daumen hoch, in dem braune Hand, die ist über den ganzen Bildschirm gelaufen.
Und da stand aber Sterbearm dabei. Das war so ein Sterbearmen sind toll. Hat irgendjemand ganz ist hier bei uns und fand das ganz toll, was wir hier machen.
Das ist doch irgendwie, und du hast deine Hände so und Michael,
ich habe auch hier alles verschränkt.
Ja, ich auch. Also ist das vielleicht eine spiritistische Sitzung, die wir hier machen?
Ich weiß es auch nicht, aber ich wünsche mir sehr, dass das auf der Aufnahme, auf der Filmaufnahme drauf ist. Das wäre toll. Das wäre ein richtig schöner Witz. Sehr schön.
Wir geben auf jeden Fall die Filmaufnahme zu YouTube. Und ihr könnt auch gerne das mal hier liken, wenn wir schon gerade davon sprechen, und das teilen und schön finden, wenn ihr denn bei uns seid inhaltlich.
Ja, ne? Das ist, und wir sagen rechtzeitig, Michael, wir sagen rechtzeitig Bescheid, wann das kommt. Und wir werden das natürlich auch in Social Media bekannt machen und so weiter, wann diese Sendung läuft und wann das auf YouTube läuft, ne? Genau.
Ja, ne? Also ich wünsche dir und diesem Konfetti im Kopf Projekt auf jeden Fall von Herzen, dass es weitergehen kann, denn ich finde das einen wundervollen Ansatz. Und das finde ich sehr bedauerlich, dass das jetzt aus bürokratischen, sage ich jetzt mal ganz verallgemeinert Gründen, hier erstmal nicht mehr weiterleben konnte. Aber ihr findet bestimmt irgendeinen Weg.
Es gibt übrigens eine schöne Geschichte dazu, wie dieser Name entstand. Ich würde dir gerne noch ganz kurz erzählen.
Ja, auf jeden Fall.
Weil ich hab, als ich die Idee hatte, das mit dem Ganzen in die Öffentlichkeit zu gehen, überlegt, was könnte das Ganze heißen. Und es begab sich zu der Zeit, dass ich in Basel mit einem Ehepaar unterwegs war. Er hatte eine fortgeschrittene Demenz und die lebten beide in Lörrach, direkt an der Basler Grenze. Und die Basler Fasnacht war für ihn immer so ein Highlight des Jahres. So, aber sie wollte mit ihm nicht mehr alleine dahin gehen, weil es hätte sich überfordert, auch so diese ganzen Menschen und die ganzen Geräusche und sowas. Aber zu dritt mit mir zusammen haben sie sich getraut. Und dann haben wir einen wunderschönen Tag auf der Basler Fasnacht verbracht und kamen zurück. Und wir hatten überall Konfetti, weil der wird ja über Konfetti auch geworfen.
Genau.
Und er ging so vor mir, ich weiß noch genau, Grenzübergang Rien und sowas. Und dann drehte er sich zu mir um und machte so das Konfetti aus meiner Schulter und murmelte was wie, ich habe es verstanden wie, und ich habe Konfetti im Kopf. Es war undeutlicher, aber es war das, was bei mir ankam. Und dann habe ich irgendwie gedacht, könnte das nicht, also zumindest im weiteren Verlauf des Abends dachte ich, könnte das nicht der Name eines für die Kampagne sein? Und dachte, nee, komm, das könnte man jetzt irgendwie auch anders auslegen. Und ich war eher ein bisschen am Zögern eine ganze Weile und habe dann einige Leute gefragt. Und die Resonanz auf diesen Namen ist 99% top. Und ich mag ihn auch total gern.
Absolut.
Claudia, du hast auch Konfetti im Kopf.
Ja, ich weiß, was, das ist mir eben, als Michael das gesagt hat, ist mir das eben nochmal aufgefallen. Wir haben das nicht geplant vorher, aber ich habe immer noch Konfetti am Kopf.
Ja, ich habe extra im Kopf gesagt.
Wahrscheinlich im Kopf, ne? Das ist wahrscheinlich super.
Das ist eigentlich ein Privileg, finde ich, ja, ein bisschen, wenn man zumindest ein bisschen Konfetti, ja, im Kopf hat.
Und wir können von Menschen mit Demenz viel lernen.
Absolut. Wirklich, absolut. Dennoch muss man einfach wirklich dazu sagen, dass Menschen, die permanent Menschen mit Demenz versorgen, dass das eine unglaubliche, anspruchsvolle und wirklich herausfordernde Aufgabe ist. Und man kann nicht genug betonen, dass so Menschen entweder jetzt wenn es Partner sind oder Kinder oder irgendwelche Verwandtschaftsverhältnisse da sind oder eben Pflegende und Betreuungskräfte, vor allen Dingen, dass man die einfach besser situieren muss, weil das so eine wichtige Aufgabe ist.
Und wobei Pflege ist nicht mehr so schlecht bezahlt, wie man
Die Pflege ist dachte. Wenig besser bezahlt, was aber immer noch sehr, sehr schlecht bezahlt ist, ist die Betreuung.
Das stimmt.
Und Betreuungskräfte in Senioreneinrichtungen denen wird häufig die Betreuung von Dementen überlassen. Und die werden wirklich sensationell. Es liegt kurz über Mindestlohn, die Bezahlung, schlecht bezahlt.
Ich lade übrigens, bevor wir gleich zum Schluss kommen, wie es sich ein bisschen andeutet, lade übrigens jeden, der sich mit dem Thema Demenz intensiver beschäftigt, ob als Frühbetroffener, als pflegende Angehöriger oder auch als wie auch immer, damit ein Mensch, der damit zu tun hat, sehr herzlich ein in meine Online-Community, die ich habe. Letztlich Demenz ist anders, Online-Community auf der Plattform Google. Und das ist dann wirklich ein ganz zauberhaft schöner Raum des Austauschs miteinander, was wirklich sehr, sehr berührend und familiär teilweise dazwischen zugeht. Somit, das ist diesen kleinen Werbeblock.
Auf welcher Plattform?
die Plattform nennt sich Skoogle.
Skoogle.
S-K-O-O-L. Das ist eine große Community-Plattform, die immer bekannter wird.
Naja, kannte ich noch gar nicht.
Ich finde das sehr, sehr schön. Ich habe auch den Eindruck, es ist, unser Gespräch ist rund. Und ich finde eigentlich, was wir soeben hatten mit den Pflegenden, ob Angehörige oder ob das Betreuungskräfte oder sonst irgendwas sind. Ich bin sehr, sehr dankbar für dieses Gespräch. Ich bin sehr dankbar für deine ganze Initiative, deine ganze Kraft und deinen fotografischen Blick auf Menschen. Und ich glaube, wir haben ganz viel in unserem heutigen Paket, ganz viel, was seelische Aspekte angeht. Seelische Aspekte und die über den Verstand hinausgehen. Ich finde da ganz, ganz viel, ein ganz hoffnungsvolles Gespräch zum 100.
Genau.
Wundervoll. Und es fühlt sich für mich auch wirklich nach Konfetti an und nach das Feiern. Also ich feiere dieses Gespräch auch total, weil es wirklich so besonders war. Auch für mich.
Schön. Super. Vielen Dank.
Vielen Dank und bis bald.
Tschüss, bis bald.
Das war Hüben und Drüben. Der Podcast mit Franziska Hilmer und Claudia Kardinal.